10 Jahre ist es nun her, dass das besetzte Haus in Erfurt geräumt worden ist. Und Marvin war mit am Projekt beteiligt. Er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Marvin.
Ja, hallo. Schön für die, vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Aber wie hängst du denn eigentlich mit dem, oder wie hingst du mit dem Projekt zusammen?
Also das ist erstmal eine lange Geschichte. Sie ist vor allem auch lange her, aber so zusammengefasst war ich kurz nach der Besetzung das erste Mal auf dem Gelände. Da war ich junge 15 Jahre alt. Und dann bin ich dem Projekt einfach 8 Jahre lang verbunden geblieben, bis zum letzten Tag, also auch bis zum Tag der Räumung, wo ich auch anwesend war.
Hast du auch selber auf dem Projekt gewohnt?
Genau, ich habe von 2002 bis 2004 dort gewohnt, kann mich an sehr kalte Winter erinnern und an sehr, sehr lange Plenars und das, was man in so linken Projekten sonst so macht.
Wie war das denn da zu wohnen? Also hattest du ein eigenes Zimmer?
Genau, ja, es gab ja zwei Wohnprojekte auf dem Gelände. Es gab zum einen den Bauwagenplatz und dann zum anderen einen WG-Bereich. Ich habe in dem WG-Bereich gewohnt, hatte da mein eigenes Zimmer. Ich weiß, dass es nicht abschließbar war, das Zimmer, sondern dass es eine Schiebetür gab. Und ich bei manchen Partys, was mich sehr geärgert hat, dann immer mal Pärchen aus meinem Zimmer rauswerfen musste. Also so viel zum Privatbereich, aber es gab das praktisch schon. Also ich hatte mein eigenes Zimmer, ich hatte mein eigenes Bett und wir hatten eine WG-Struktur, wie das ja viele Studentinnen und Studenten auch kennen, die sich in WGs organisieren. Nur, dass wir dafür keine Miete gezahlt haben, sondern uns halt an den Kosten wie die Strom und Wasser beteiligt haben, aber ansonsten günstiger gewohnt haben.
Wie viele Leute haben da in deiner WG gewohnt?
Das ist sehr unterschiedlich gewesen. In der Zeit, als ich dort gewohnt habe, waren wir zu viert. Das hat sich dann ein bisschen geändert. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen am Ende noch dort gewohnt haben. Aber wie gesagt, in meiner Zeit, in den 2 Jahren, haben wir zu viert dort gewohnt.
Wie lange haben denn die anderen da gewohnt?
Ich glaube, dass bis zum Schluss dort Menschen gewohnt haben. Also der Bauwagenplatz auf jeden Fall, den habe ich noch kurz vor Ende gesehen. Und auch, glaube ich, in der WG haben oben noch Leute gewohnt. So ganz genau kann ich das ehrlich nicht sagen, weil ich zwar mit dem Projekt noch verbunden war, aber jetzt nicht mehr so in diese Struktur, wer da jetzt genau wohnt. Und ich glaube, das war auch bewusst so gewählt, dass das nicht unbedingt alle wissen sollten, wer da noch wohnt.
Wer heute in Erfurt ein WG-Zimmer will, der kennt das, die lästigen Castings. Wie kam man denn in die WG im besetzten Haus rein?
Das ist sehr, sehr ähnlich, tatsächlich. Ich bin auch zu einem Plenum eingeladen worden. Also ich hatte vorher mein Interesse bekundet. Ich wollte damals mit einer Freundin gemeinsam dorthin ziehen und wir sind dann beide zum Plenum eingeladen worden, hatten dann so ein bisschen uns vorgestellt, was sie bei uns erzählt, über unseren politischen Werdeweg. Dann die Frage, wie weit wir uns in diesem Projekt einbringen wollen. Und ich weiß, dass ich damals sehr, sehr aufgeregt war. Ich war 16 Jahre alt, saß da in einem Raum mit sehr vielen anderen jungen Menschen, und hatte irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt hier eine ganz, ganz schlaue Antwort abliefern und den großen Masterplan, was ich machen möchte. Am Ende war das alles sehr, sehr unspektakulär. Es wurde dann gesagt, ich kann einziehen. Wenn ich mich recht entsinne, waren die Konditionen die, dass man halt sich an den Nebenkosten beteiligt, also Strom, Wasser und die Müllentsorgung. Und dass der wichtige Punkt war, jeden Mittwoch zum Plenum zu kommen.
Du hast jetzt schon die Nebenkosten angesprochen. Wie teuer war das denn und wie teuer war es im Vergleich zu den anderen Wohnungen in Erfurt?
Ich habe danach in einer WG gewohnt, wo man ganz normal Miete zahlen musste, in der Nähe vom Leipziger Platz. Da habe ich 350 Euro kalt gezahlt gehabt und das war eine Ofenheizungswohnung. Im besetzten Haus in Erfurt habe ich, glaube ich, 50 Euro oder maximal 80 Euro bezahlt und es war auch eine Ofenheizungswohnung.
Das ist ja schon ein ganz großer Unterschied. Wie sah denn der Alltag aus im besetzten Haus?
Der Alltag war sehr unterschiedlich. Also es gab bei uns einen Mitbewohner von mir, der gearbeitet hat. Also im Gegensatz zu mir und anderen war der tatsächlich Lohnarbeiter und ist auch jeden Morgen pünktlich aufgestanden. Ich bin meistens dann aufgestanden, wenn mir danach war. Das muss ich ehrlich sagen, war selten vor 12 Uhr. Und ja, der Alltag war unterschiedlich. Also es gab zum einen immer was zu erledigen. Also sei es im Konzertraum, wo ein Konzert am Abend vorbereitet werden musste, die Barschicht, die organisiert werden musste, die Bar, die aufgeräumt werden musste, dann gab es die Volksküchen, also die Vogkü oder später Küferküche für alle, wo die vorgekocht werden musste. An der Küfer habe ich mich nicht beteiligt, ich bin überhaupt kein Kochtalent. Und aber so gab es ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen und seinen Tag zu strukturieren.
Und wie war das mit den Konzerten? Habt ihr die als WG organisiert oder war das mit dem Projekt zusammen?
Es gab ja eine Trennung zwischen WG und Projekt, gab es meines Erachtens so eh nicht, sondern die Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren als das Hausplenum, was immer mittwochs stattgefunden hat. Und wenn wir Bands eingeladen haben, beziehungsweise Bands sich einladen lassen wollten, war es oft so, dass die, vor allem bei eher brachialerer Musik, wo man jetzt nicht gleich den Text versteht, haben wir uns Texte zukommen lassen und haben dann die Texte durchgegangen. Und wenn das so textlich, politisch und auch nach den Geschmäckern einigermaßen gepasst hat, dann haben wir die Bands eingeladen. Aber es war schon so, dass subkulturell bedingt vor allem Punk- und Hardcore-Konzerte stattgefunden haben und, sagen wir mal, die so Hip-Hop- oder elektronisch-lastige Sachen eher von anderen eigenständigen Konzertgruppen, die es in dem Projekt gab, organisiert wurden. Und es da auch tatsächlich öfter zu Streitereien gekommen ist, vor allem was so Texte angeht.
Habt ihr den Bands auch eine Gage gezahlt oder haben die aus Spaß an der Freude oder für einen Kasten Bier gespielt?
Das war auch sehr unterschiedlich. Also es war schon oft so, dass das Minimum war, hey, ihr kriegt halt irgendwie die Fahrtkosten, ihr bleibt nicht auf den Fahrtkosten sitzen und ihr kriegt eine Übernachtung. Die Übernachtung war natürlich nicht das Luxushotel, sondern die sogenannte Bandpenne in der ersten Etage, die im besten Fall zumindest warm war. Aber es gab auch Bands, ich kann mich da an eine Band, die vor ein paar Jahren auch ein bisschen bekannter geworden ist, nämlich Egotron, erinnern, die haben auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Also bei dem Festival, das wir einmal im Jahr organisiert haben im Rahmen der jährlichen Hausbesetzung, haben natürlich Bands auch Geld bekommen. Das sind keine großen Projekte, keine großen Gelder gewesen. Niemand der Bands hätte davon leben können, aber uns war es halt wichtig, dass die Bands, die auftreten, nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben.
Wieso bist du dann nach 2 Jahren schon ausgezogen? Das ist ja eigentlich eine recht kurze Zeit.
Das stimmt. Die Zeit ist, würde ich jetzt rückblickend sagen, kommt mir auch sehr kurz vor. In der Zeit, in der ich dort gewohnt habe, kam es mir extrem lang vor, vor allem die Winter. Es ist so, dass die Ansprüche daran, wie möchte man wohnen, sehr, sehr unterschiedlich sind. Die haben auch alle ihre Richtigkeit. Mein Anspruch war irgendwann mal schon einer, ich möchte mich nicht immer an einem Plenum beteiligen müssen, nur um wo wohnen zu können. Das ist jetzt im besetzten Haus nicht ganz so gewesen, aber ich wollte halt auch einfach gerne mal meine Ruhe haben und nicht nach Hause kommen und dann einen Ofen erst anmachen müssen, also um es warm zu haben. Also das war dann, glaube ich, die entscheidenden Gründe, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal einen Tapetenwechsel, das ist mir hier zu kalt, es ist mir auch ehrlich gesagt zu schmuddelig und ich habe das ehrlich gesagt, auch wenn ich es ganz, ganz vom Prinzip her blöd finde, für Wohnraum Miete zahlen zu müssen, war ich danach trotzdem froh, mein Zimmer zu haben, was mir alleine gehört, wo ich die Tür zumachen kann und dann meine Ruhe habe.
Hattest du trotzdem noch Kontakt zum Projekt?
Ganz genau, ja. Ich war danach noch mal mehr, mal weniger intensiv immer noch bei dem Projekt beteiligt beziehungsweise solidarisch verbunden. Wir sind Mein Mitbewohner und ich, wir sind immer noch regelmäßig zu Konzerten gegangen. Eine Antifa-Gruppe, in der ich damals organisiert war, hat sich dort getroffen zum wöchentlichen Plenum. Ich war jetzt nicht mehr dauernd beim Hausplenum. Und dann erst intensiver ist es dann wieder erst gegen Ende geworden, als dann klar war, dass es bald zu einer Räumung kommen wird. Da war ich dann auch wieder regelmäßig am Plenum beteiligt.
Was wurde denn im Plenum dann gegen Ende hin besprochen? War es dann trotzdem noch alltagsmäßig oder hat man sich schon auf Tag X sehr stark vorbereitet?
Ich würde sagen, es war beides. Es stand zum einen das allerletzte Festival an, was nochmal, glaube ich, gefühlt für alle so, wie man das salopp formuliert, der große Abriss werden sollte, ohne dass wir das Projekt loswerden wollten, weil der große Abriss kam erst danach. Aber wir wollten es halt einmal nochmal krachen lassen. So. Und der Alltag kann ich nur aus der Draufsicht sagen, war schon eher der, dass man sich auch so ein bisschen schon innerlich ein bisschen verabschiedet hat. Also zumindest meiner Wahrnehmung nach war es so, dass das Projekt danach, wenn man auf den Hof betreten ist, in den letzten Monaten noch ein bisschen unaufgeräumter aussah als in den Monaten davor, was ja auch klar ist, wenn man halt weiß, hier ist ein Ende erreicht, dann räumt man halt auch nicht mehr permanent auf. Also es war schon so ein bisschen auch eine gespenstige Stimmung am Ende, würde ich sagen.
Die Losung war ja dann auch, wir bleiben alle. Wie viele sind dann wirklich geblieben?
Ich weiß nicht, was du mit geblieben meinst. Also es sind am Tag der Räumung schon viele Leute da gewesen. Entweder sei es in der Sitzblockade, die vor dem Haupttor saßen, oder auch auf dem Gelände selbst, beziehungsweise am Abend bei der Kundgebung. Es gab ja auch Demonstrationen davor für das besetzte Haus, die aus Sicht für radikale Linke sehr gut besucht waren. Also wenn wir eine normale Demonstration gemacht haben, hatten wir eine Reichweite von 350 Personen, die gekommen sind. Die Demonstrationen für das besetzte Haus haben über 1000 erreicht, was wirklich für eine Stadt wie Erfurt und auch für das Thema schon ein großer Erfolg für uns war. Und wir bleiben alle, nun ja, ich würde sagen, inhaltlich oder wir bleiben dem Gedanken verbunden. Ja, würde ich zumindest für mich noch sagen können. Ich bin immer noch dafür, dass Leute sich dafür einsetzen, dass Wohnraum keine Ware sein soll, wie sehr, sehr viele andere oder eigentlich alles keine Ware sein sollte. Das sind so Basics, die habe ich dort gelernt, die habe ich dort auch zu weiten Teilen gelebt und die habe ich auch noch.
Was heißt, ihr habt das da gelernt? Also gehörte auch tatsächlich ein Lernraum mit zum Projekt dazu?
Klar, zum einen die theoretische Arbeit, man hat sich damit auseinandergesetzt, was ist Kapitalismus, was bedeutet es in einer Gesellschaft zu leben, die nicht frei ist und wie kann man versuchen, trotzdem in dieser Gesellschaft einen Freiraum zu schaffen, worauf natürlich sehr, sehr unterschiedliche Antworten gab und auch im Verlauf der 8 Jahre ich unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage hatte. Und das auch mit vielen Widersprüchen versehen waren, die ausgestritten werden musste, weil was bedeutet für mich frei zu sein, ist für jeden was anderes. Und das stößt natürlich oft an seine Grenzen, das ist auch bei uns oft an die Grenzen gestoßen. Das hat auch bei uns oft für erbitterten Streit gesorgt oder dass mal jemand vom Plenum geht, ich auch, der dann wahnsinnig wütend ist. Aber rückblickend würde ich sagen, ist das genau das, was dazugehört hat, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben, wir miteinander gestritten haben und trotzdem am Ende immer irgendwas bei rausgekommen ist, womit alle leben konnten.
Ihr hattet ja dann schon einen sehr engen Kontakt zueinander. Hat der auch gehalten danach noch? Habt ihr heute noch Kontakt?
Ich kann das nur persönlich beantworten. Ich habe nach wie vor Kontakt zu Menschen, die damals schon an dem Projekt beteiligt waren. Und es, soweit ich weiß, gab es ja auch danach, nach der Räumung nochmal eine, nicht allzu lange, aber es gab noch eine Phase, wo auch das Plenum weiter bestanden hat, also wo man versucht hat, noch weiter Häuser zu besetzen, was soweit ich weiß, überall nicht geglückt ist. Und dann daraus gab es ja dann auch, sagen wir mal, so Fraktionenbildung, zu der ich zum Beispiel gehörte, die gesagt hat, naja, das Konzept Häuser zu besetzen funktioniert hier in dieser Stadt in Erfurt nicht mehr. Vielleicht sollten wir, wenn wir einen Freiraum haben wollen, andere Wege gehen.
Was fehlt der Stadt Erfurt? Kannst du das heute noch sagen oder was hat ihr damals gefehlt?
Ich glaube, was der Stadt Erfurt zumindest damals gefehlt hat, ist genau so ein Raum, der jenseits von einer so rigiden Kontrolle sich selber entwickeln kann, wo auch Fehler passieren können, wo Sachen ausprobiert werden können und der nicht davon abhängig ist, dass man jetzt auf staatliche Zuschüsse angewiesen ist oder dass man sich mit der Stadt gut stellen muss, damit halt noch das Geld fließt. Das hat zumindest damals gefehlt. Ich muss sagen, ich wohne seit vielen Jahren nicht mehr in Erfurt. Ich weiß nicht, wie das genau heute ist. Da müsste man andere Leute fragen. Aber das war so meine Wahrnehmung, dass von heute auf morgen genau so ein Raum weggefallen ist und dass der für meine Vorstellung auch nicht wiederkommen wird.
Hast du dir, und du kennst sicherlich die Videos zur Räumung, was fühlst du dabei, wenn du die siehst?
Das ist unterschiedlich. Also ich glaube, ich fühle immer noch Wut. Wenn ich das so sehe, es ist ein Projekt, in dem war ich 8 Jahre lang verbunden. Es ist meine Jugend gewesen, dieses Projekt ist sehr martialisch geräumt worden. Und ich erinnere mich, dass ich an dem Tag sehr, sehr lange in Haft gesessen habe, dass ich abends, also in Untersuchung, nicht in Untersuchungshaft, in Gewahrsam, dass ich abends vor den Haftrichter gekommen bin, weil die Polizei beantragt hatte, dass wir noch mindestens eine Woche länger in Untersuchungshaft bleiben sollen, weil auf dem Gelände Sachen gefunden wurden, die wohl uns zugeordnet worden sind. Das ist abgelehnt worden. Ich bin an dem Abend wieder rausgekommen und ich glaube, dass dieses Ende, das ist wirklich, dieses Projekt ist wirklich vorbei, dann so eine, auch immer noch so eine, auch so eine gewisse Trauer noch auslöst. Auch wenn ich, glaube ich, heute nur noch Besucher in so einem Projekt wäre oder immer noch solidarisch verbunden wäre oder, ja, aber es ist schon, es ist jetzt nicht mehr so die schlimme Wut wie 2009, sondern es ist ein bisschen ein erwachsenerer, aber ich bin immer noch Freund davon, dass es solche Räume gibt. Und die auch gehalten werden können.
Wie war das, als du nach dem Gewahrsam das erste Mal das Gelände wieder gesehen hast?
Das war sehr schlimm. Ich war am nächsten Tag gleich dort und habe geweint. Das war wirklich so, ich habe den Trümmerhaufen gesehen. Es ist ja in der Nacht das Projekt, was wir besetzt hatten, sehr schnell abgerissen worden. Es war so, dass die Häuser, die Hallen drumherum, die hat man so peu à peu schrumpfen gesehen. Der Abriss ging ansonsten sehr, sehr langsam vonstatten. Die Bagger haben sich immer näher an das eigene Projekt herangearbeitet, aber es hatte immer so eine Überschaubarkeit noch gehabt. Und dann am nächsten Morgen war das auf einmal weg. Von heute auf morgen war das Projekt weg. Und da habe ich mir, ich habe heute noch zu Hause, bei mir liegen zwei bunte Steine, also die von dem Putz dort übrig geblieben sind. Die habe ich mitgenommen, die habe ich auch noch. Und es ist auch, wenn ich heute mit dem Zug dran vorbeifahre, ist es schon, erinnere ich mich auch immer noch daran, versuche mir vorzustellen, wo stand was früher. Ja, aber damals war es auf jeden Fall eine große Trauer für mich.
Du bist jetzt heute in Erfurt zu Besuch, du wohnst ja nicht mehr hier. Hast du noch Graffitis aus der Zeit gesehen oder irgendwas anderes, was dich noch daran erinnert?
Nee, ich weiß, dass es am Bahnhof immer mal bei dieser Unterführung, nicht Unterführung, sondern bei den Arkaden oder wie auch immer dieser Gang dort heißt, dass da ganz viel Wir bleiben alle dran stand. Ich glaube, also was Leute mit dem Edding hingemalt haben, ich glaube, das gibt's sogar noch an der einen oder anderen Stelle. Ansonsten sehe ich so Streetart-Sachen, habe ich tatsächlich auf dem Weg hierher gesehen mit diesen eierkopfförmigen Männchen, was damals sehr populär war, sich das auszudrucken und in der Erfurter Stadt aufzuhängen. Ich sehe Graffiti-Crews, die ich von damals noch kenne, die scheinbar auch immer noch aktiv sind. Das sind so Sachen, die freuen mich auch tatsächlich, das immer noch zu sehen.
Die Politik aktuell hat sich ja sehr stark verändert. Es gibt ja wirklich momentan auch die große Diskussion um Enteignung. In Berlin gab es auch eine sehr große Demonstration und im Rahmen dieser Demonstration auch einen Besetzerversuch. Die Polizei hat aber die Leute gleich wieder rausgeholt mit der Begründung, man bekämpfe Einbrecher. Ist es in Deutschland langfristig noch möglich, nochmal eine Besetzung, die 8 Jahre dauert, zu starten?
Ich glaube, dass das immer ein Ergebnis von Kämpfen ist und auch von gesellschaftlicher Veränderung. Ich würde nicht sagen, die Zeit der besetzten Häuser ist definitiv vorbei und die wird nie wieder kommen. Ich würde sagen, sie ist gerade nicht die beste, wie für viele andere Sachen auch. Aber wie bei anderen Sachen auch, ist es trotzdem notwendig, an dem Thema dran zu bleiben. Klar zu machen, was bedeutet es, jemanden Geld dafür zu geben, dass man wo drin wohnen kann, das wird einem niemals gehören. Man kann rausgeschmissen werden, das ist nicht wenig. Manche bezahlen die Hälfte ihres Einkommens dafür und so weiter. Und dass dann solche versuchten Besetzungen zwar oftmals nur bei einem symbolischen Akt bleiben, sie aber zeigen, es ist prinzipiell noch möglich. Man kann sich den Wohnraum auch einfach nehmen.
Denkst du, dass Projekte wie die Rote Flora in Hamburg langfristig noch eine Perspektive haben?
Auch das ist ein Ergebnis davon, wie man sich selber einbringt. Ich glaube, was für solche Projekte immens wichtig ist, aber auch wahnsinnig anstrengend ist, ist nicht zu vergessen, dass man sich auch realpolitisch einbringen muss, jenseits des, man ist halt einfach gegen alles. Es gibt sehr viele gute Gründe, gegen sehr vieles zu sein, aber trotzdem muss man schauen, dass man in der Stadtpolitik auch intervenieren kann und da auch sich sozusagen interventionsfähig ist. Das würde ich zum Beispiel sagen, habe ich damals bei mir selbst rückblickend oder habe ich rückblickend bemerkt, habe ich damals nicht so gemacht. Da war ich auf jeden Fall ein bisschen destruktiver. Man ist halt irgendwie gegen die Stadtpolitik aus Prinzip gewesen, weil sie einen gerade das Projekt nimmt. Ich finde auch, dass das diese Wut durchaus verständlich ist. Ich glaube nur, wenn man halt ähnliche Projekte wieder starten muss, muss man halt einfach ein bisschen taktischer, glaube ich, auch mit Leuten verkehren, die man nicht unbedingt mag.
Mit welchen Leuten meinst du, könnte man da taktieren? Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was du damit meinst.
Also ich glaube halt, dass jemand wie der Bürgermeister von Erfurt, dass der tatsächlich so ein bisschen in der Zwickmühle damals gesteckt hat. Ich glaube auch, dass er uns tatsächlich nicht leiden konnte. Aber was es gab, war Gesprächsangebote. Und wir hatten uns damals mit Herrn Bausewein regelmäßig getroffen. Und ich war bei einem Treffen auch dabei und da ist mein Auftreten jetzt nicht sonderlich diplomatisch gewesen, sondern ich bin da mit einer Maximalforderung reingegangen, wo allen klar war, diese Forderung wird nicht standhalten. Dieses Projekt wird es ab absehbare Zeit nicht mehr geben. Was es vielleicht geben kann, sind Ersatzprojekte. Da haben sehr viele Menschen vor mir in Erfurt sehr schlechte Erfahrungen gemacht, nämlich dass man auf ähnliche Angebote schon mal eingegangen ist und am Ende dann trotzdem ohne ein Projekt dastand. Und das verstehe ich auch, dass man sich dann nicht mit einer regierenden Stadtpolitik zusammensetzen möchte. Ich würde aber auch sagen, mehr als es immer wieder zu versuchen, nämlich da auch einen Kompromiss zu finden, kann man nicht.
Die Besetzung in Erfurt hatte ja noch einen weiteren Aspekt, nämlich sie fand auf dem Gelände der Firma Topf und Söhne statt. Die Firma hat die Krematorien für verschiedene KZs hergestellt, unter anderem Auschwitz. Damit hat sich das Projekt ja auch sehr stark beschäftigt. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Ja, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt von den BesetzerInnen, zu sagen, wir möchten auf diesen Teil der Geschichte aufmerksam machen, weil er ansonsten in der Stadtschreibung zumindest zum damaligen Zeitpunkt gar keine Rolle gespielt hat. Was es gab, war dann ein Rundgang zum Beispiel über das Gelände, wo an den jeweiligen Gebäuden Tafeln angebracht wurden, auf denen zu sehen war, was hat sich dort während des Nationalsozialismus befunden, wo sind ZwangsarbeiterInnen untergebracht worden, wo ist konstruiert worden, wo sind die Pläne geschmiedet worden und zu zeigen, wie eigentlich ganz normale, in Anführungszeichen, ganz normale Deutsche halt an der Massenvernichtung von Jüdinnen und Juden halt sich insofern beteiligt haben, als dass sie einfach ihre Arbeit gemacht haben. Und natürlich die Geschäftsleitung der Firma Topf und Söhne dann noch darüber hinaus sich tatsächlich richtig angebietet hat, diese Arbeit auch zu perfektionieren. Also diese Aufarbeitung war für uns wichtig. Eine unserer Forderungen war ja auch immer, dass es einen offiziellen Gedenkort geben soll. Und ich glaube, wenn von all den Forderungen, die wir aufgestellt haben, vielleicht nur eine einzige verwirklicht werden konnte, dann ist es, dass es diesen Gedenkort heute gibt und dass auch der Name Topf und Söhne heute wesentlich bekannterer ist in Erfurt und mit dem was verbunden werden kann. Ich kann mit Leuten auch zum Beispiel in anderen Städten der Bundesrepublik sprechen, die können mit dem Namen mittlerweile was anfangen. Und ich glaube, dass es zum einen der Besetzung, aber auch vor allem dem Förderkreis Topf und Söhne zu verdanken ist, die da sehr, sehr viel Arbeit investiert haben, genau dafür zu sorgen, dass es heute diesen Gedenkort gibt.
Hast du den Erinnerungsort schon mal besucht? Warst du da?
Ich war vor 2 Jahren mal dort und habe die Ausstellung mir angeschaut und fand die tatsächlich sehr gut. Ich fand sie gelungen umgesetzt und habe mich tatsächlich gefreut. So, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas hat das doch tatsächlich gebracht.
In dem Kontext stelle ich mir auch ein bisschen die Frage, wie angebracht ist es tatsächlich auf einem solchen Gelände zu leben und einen Kulturort zu schaffen?
Das ist eine Frage, mit der wir auch uns oft beschäftigt haben. Unter anderem gab es mal in einer Leipziger linken Zeitung den Aufruf, das Topf- und Söhne-Gelände zu räumen, also die Besetzung zu räumen, weil man halt feiern auf dem Täterort gar nicht geht. Das hat auch durchaus seine Berechtigung, also nicht die Räumung zu fordern, sondern sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, auf einen Täterort zu feiern. ich kann das jetzt für das Projekt nicht beantworten. Ich kann das für mich beantworten und kann sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe gesagt, dass dort, wo wir tatsächlich diese Veranstaltung gemacht haben, das ein bisschen entfernt, zwar dasselbe Gelände, aber ein bisschen entfernt von dem Ort waren, wo Zwangsarbeiterinnen zum Beispiel gearbeitet haben. Und dass wir sozusagen diesen Widerspruch aushalten wollen und müssen, zu sagen, auf der einen Seite sind wir ein linkes Projekt, was halt auch irgendwie Partys machen möchte, und auf der anderen Seite sind wir, trotzdem sind wir auch ein linkes Projekt, was ernsthaft politische Arbeit leisten möchte.
Wie siehst du es, wie das Gelände quasi heute genutzt wird? Also dort stehen ja Wohnhäuser, ein Einkaufsding. Ist das was anderes? Muss man das kritischer sehen?
Ich finde es prinzipiell erstmal gut, wenn Wohnraum geschaffen wird. Der ist halt, die Bedingungen, unter denen Wohnraum in dieser Gesellschaft geschaffen werden, ist meistens kein sonderlich guter. Ob Erfurt noch ein Konsumtempel braucht, wage ich zu bezweifeln. Das haben wir auch schon vor 10 Jahren eher kritisch gesehen. Ich möchte das niemandem nehmen, zu sagen, wir wohnen dort. Aber ich finde, es ist weder schön noch sonderlich nützlich.
Du wirst am Donnerstag im Veto zu hören sein. Was hören wir denn da von dir?
Da geht es um, erstmal ist nach der Räumung ein Buch veröffentlicht worden, für den ich einen Text beisteuern konnte, oder ich glaube, es waren sogar 2 Texte, die sich mit der Besetzung, aber auch mit der Geschichte des ganzen Geländes beschäftigt haben. Und es gibt eine Passage aus der Zeit der Besetzung, die ich vorlese, und da geht es darum, um einen sehr, sehr nerdigen innerlinken Streit, nämlich um das Verhältnis zur USA, was jetzt total absurd klingt und auch 10 Jahre später nicht weniger absurd klingt, aber Personen wie ich das damals wahnsinnig ernst genommen haben und sehr, sehr erbittert über das Verhältnis zur USA gestritten haben. Und einen dieser etwas eskalierenden Momente, nämlich dass auf mein Fenster damals geschossen wurde, weil ich eine USA-Fahne drinnen hängen hatte, stelle ich vor, aber wie gesagt mit der Distanz von vielen, vielen Jahren danach.
Womit wurde auf dein Fenster geschossen?
Das ist ein Luftgewehr gewesen. Wir haben das damals ein bisschen dramatischer dargestellt, weil es musste natürlich ganz gefährlich klingen, aber ich bin mit den Leuten, die damals geschossen haben, versöhnt. Ich würde mir auch keine USA-Fahne mehr ins Fenster hängen.
Alles klar. Dann bedanke ich mich soweit bei dir. Schön, dass du da warst, und viel Spaß in Erfurt noch.
Ja, danke schön.